NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Rufus Beck liest den dritten von 10 Auszügen aus Jules Vernes Roman Von der Erde zum Mond in der Übersetzung von William Matheson. Erstaunlich ist die Aktualität dieses vor 160 Jahren erschienenen Buches. In Amerika war gerade der Sezessionskrieg zu Ende gegangen, der Waffentechnik und Ballistik zu großen Fortschritten verholfen hatte. Die Mitglieder des Gun Club, überwiegend Kriegsveteranen, sind im Frieden beschäftigungslos und deprimiert. Da unterbreitet sein Präsident Barbicane den Mitgliedern einen größenwahnsinnigen Plan. Er will die Rolle des Kolumbus für die unbekannte Welt des Mondes spielen und den Erdtrabanten für die Vereinigten Staaten erobern. Dazu braucht es ein Geschoss, das mit einer gewaltigen Kanone abgefeuert werden soll, die Kolumbiade.
Loblied der Kugel. Das Observatorium in Cambridge hatte in seinem denkwürdigen Schreiben vom 7. Oktober die Frage vom astronomischen Gesichtspunkt aus behandelt. Von nun an ging es um die technische Lösung derselben. In jedem anderen Lande hätten die praktischen Schwierigkeiten unüberwindlich geschienen. In Amerika war es nur ein Spiel. Ohne Zeit zu verlieren, hatte der Präsident Barbicane im Schoße des Gun Club ein Ausführungskomitee ernannt. Dieses sollte in 3 Sitzungen die 3 großen Probleme der Kanone, des Projektils und des Pulvers beleuchten. Es bestand aus 4 sehr sachverständigen Mitgliedern. Barbicane mit entscheidender Stimme bei Stimmengleichheit, General Morgan, Major Elphiston und der unvermeidliche J.T. Maston, dem die Funktion des berichterstattenden Sekretärs übertragen wurde. Am 8. Oktober versammelte sich das Komitee beim Präsidenten Barbicane 3 Republican Street. Da bei einer so ernsten Beratung der Magen nicht mit seinem Knurren stören durfte, führte er die 3 Mitglieder des Gun Club zu einem mit Sandwiches und ansehnlichen Teekannen beladenen Tisch. Maston schraubte sogleich die Feder an seinen eisernen Haken und die Sitzung begann. Barbicane ergriff das Wort. »Liebe Kollegen«, sprach er, »wir haben eines der wichtigsten Probleme der Ballistik zu lösen, dieser erhabenen Wissenschaft, die sich mit der Bewegung der Projektile beschäftigt. Das heißt, der Körper, die durch irgendeine Schubkraft in den Raum hinausgeschleudert und dann sich selbst überlassen werden.« »Oh, die Ballistik, die Ballistik«, rief J.T. Maston mit gerührter Stimme. »Vielleicht«, meinte Barbicane, »wäre es richtiger gewesen, diese erste Sitzung der Besprechung der Kanone zu widmen.« »In der Tat«, bestätigte General Morgan. »Doch schien mir«, fuhr Barbicane fort, »nach reiflicher Erwägung die Frage des Projektils der Kanone vorausgehen zu müssen, da von dem Ersteren die Dimensionen der Letzteren abhängen.« »Ich bitte ums Wort«, rief J.T. Maston. Es wurde ihm gewährt, in Anbetracht seiner außerordentlichen Verdienste. »Meine wackeren Freunde«, sagte er voll Begeisterung, »unser Präsident hat recht, dem Problem des Projektils den Vorrang vor allen anderen Problemen zu geben. Diese Kugel, die wir auf den Mond schleudern wollen, ist unser Bote, unser Gesandter, und ich möchte mir erlauben, ihn vom rein moralischen Gesichtspunkt aus zu betrachten.« Diese ungewöhnliche Betrachtungsweise eines Projektils erregte die Neugierde der Komiteemitglieder. Sie schenkten daher den Worten Mastons die gespannteste Aufmerksamkeit. »Liebe Kollegen«, begann er wieder, »ich will mich kurz fassen. Ich lasse die physische Kugel, die tötet, beiseite, um nur die mathematische Kugel, die moralische Kugel zu betrachten. Ich erkenne in der Kugel die glänzendste Kundgebung der Macht des Menschen, denn in der Kugel drückt sich ihr ganzes Genie aus. Bei ihrer Schöpfung hat sich der Mensch am meisten dem Schöpfer genähert.« »Sehr gut«, sagte Major Elphiston. »Wahrhaftig«, rief der Redner, »wie Gott die Sterne und die Planeten geschaffen hat, so schuf der Mensch die Kugel, das Kriterium der irdischen Geschwindigkeit, das Nachbild der im Weltenraum schweifenden Gestirne, die in Wahrheit nur Projektile sind. Gott bestimmt die Schnelligkeit der Elektrizität, des Lichts, der Sterne, der Kometen, Planeten und Trabanten, die Schnelligkeit des Schalls, des Windes, wir aber die Schnelligkeit der Kugel, welche die der Eisenbahnen und der flüchtigsten Rennpferde 100-mal übertrifft. Ach, prachtvolle Kugel, großartiges Projektil, ich denke wohl, man wird dich dort oben als Abgesandten der Erde mit gebührenden Ehren empfangen. Diese hochtönende Rede wurde mit Hurra aufgenommen und Maston, von seinen Kollegen mit Glückwünschen bedacht, setzte sich gerührt. »Und nun«, sagte Barbicane, »nachdem wir der Poesie Raum gegeben, lassen Sie uns die Frage direkt angehen.« »Wir sind dazu bereit«, erwiderten die Mitglieder des Komitees, und jeder verschlang ein halbes Dutzend Sandwiches. »Sie kennen unsere Aufgabe«, fuhr der Präsident fort, »es handelt sich darum, einem Projektil die Geschwindigkeit von 12.000 Yard in der Sekunde zu geben. Ich darf wohl glauben, dass wir dies erreichen können. Aber zuerst prüfen wir die bis jetzt erzielten Geschwindigkeiten. General Morgan wird imstande sein, uns darüber zu belehren.« »Umso leichter«, erwiderte der General, »als ich während des Krieges der Kommission für Experimente angehörte. Ich darf daher zunächst einmal feststellen, dass Dahlgreens Kanonen, die 2500 Toisen weit trugen, ihrem Projektil eine anfängliche Geschwindigkeit von 500 Yard in der Sekunde gaben.« »Gut. Und die Kolympiade Rodman?«, fragte der Präsident. »Die im Fort Hamilton bei New York geprüfte Kolympiade Rodman schleuderte eine Kugel von einer halben Tonne Gewicht 6 Meilen weit mit einer Schnelligkeit von 800 Yard in der Sekunde. Ein Resultat, das Armstrong und Palissy in England niemals erreichten.« »Ja, die Engländer«, sagte J.T. Maston mit einer drohenden Bewegung seines Hakens nach Osten. »Also«, fuhr Barbicane fort, »diese 800 Yard wären die größte bis jetzt erzielte Geschwindigkeit?« »Ja«, bestätigte Morgan. »Doch darf ich bemerken«, fiel J.T. Maston ein, »wäre mein Mörser nicht zersprungen.« »Ja, aber er ist eben zersprungen«, entgegnete Barbicane mit wohlwollender Handbewegung. »Wir haben also die Geschwindigkeit von 800 Yard als Ausgangspunkt zu nehmen und müssen diese auf das 20-fache erhöhen. Da wir nun die Beratung über die Mittel, solch eine Geschwindigkeit zu erreichen, für eine andere Sitzung bestimmt haben, so will ich, werte Kollegen, Ihre Aufmerksamkeit auf die Dimensionen richten, die wir der Kugel geben müssen. Sie sehen wohl, dass es sich nicht mehr um Projektile von höchstens einer halben Tonne handelt.« »Warum nicht?«, fragte der Major. »Weil diese Kugel«, fiel Maston lebhaft ein, »groß genug sein muss, um die Aufmerksamkeit der Mondbewohner auf sich zu ziehen, falls es sie wirklich gibt.« »Ja«, erwiderte Barbicane, »und aus einem anderen, noch wichtigeren Grunde.« »Was meinen Sie damit, Barbicane?«, fragte der Major. »Ich meine, dass es nicht genügt, ein Projektil abzuschießen und sich nicht weiter darum zu kümmern. Wir müssen seine Bahn verfolgen bis zu dem Moment, wo es ans Ziel gelangt.« »Hm«, äußerten sich der General und der Major etwas überrascht. »Allerdings«, fuhr Barbicane selbstsicher fort, »oder unser Experiment wird kein Resultat haben.« »Aber dann«, erwiderte der Major, »müssten wir dem Projektil enorme Dimensionen geben.« »Nein. Hören Sie bitte gut zu. Sie wissen, dass die optischen Instrumente eine große Vollkommenheit erlangt haben. Mit einigen Teleskopen hat man bereits 6000-fache Vergrößerungen erlangt und damit den Mond bis auf 40 englische Meilen nahegebracht. In dieser Entfernung sind schon Gegenstände von 60 Fuß Umfang völlig sichtbar. Hat man die Schärfe der Teleskope noch nicht weiter verbessert, so geschah es, weil dies nur auf Kosten der Klarheit möglich ist. Da nun der Mond nur ein reflektierender Spiegel ist, strahlt das Licht, das er aussendet, nicht intensiv genug, um die Vergrößerung über diese Grenze hinaus zu verbessern.« »Nun, was wollen Sie also machen?«, fragte der General. »Werden Sie Ihrem Projektil einen Durchmesser von 60 Fuß geben?« »Nein.« »Also wollen Sie dem Mond mehr Leuchtkraft geben?« »Jawohl.« »Ein starkes Stück«, rief J.T. Maston aus. »Aber sehr einfach«, erwiderte Barbicane. »In der Tat, wenn es mir gelingt, die Dichte der Atmosphäre, die das Mondlicht zu durchdringen hat, zu vermindern, wird dadurch nicht dieses Licht stärker leuchten?«
»Freilich!«
»Nun denn?« »Zu diesem Zweck wird es genügen, ein Teleskop auf einem hohen Berg aufzustellen, und so werden wir es machen.«
»Ich ergebe mich«, erwiderte der Major. »Sie haben eine Art, die Dinge zu vereinfachen? Und welche Verstärkung hoffen Sie dadurch zu erlangen?«
48.000 Mal, wodurch der Mond auf 5 Meilen nahe gebracht wird, und um sichtbar zu sein, brauchen die Gegenstände nur 9 Fuß Durchmesser zu haben.«
»Vortrefflich«, rief Maston. »Unser Projektil wird also 9 Fuß Durchmesser bekommen.«
»Jawohl.«
»Erlauben Sie mir indessen zu bemerken«, fiel Major Elphiston dazwischen, »dass es auch dann noch ein Gewicht hat.«
»Oh, Major«, erwiderte Barbicane, »ehe wir sein Gewicht besprechen, lassen Sie mich anführen, dass schon unsere Väter darin Wunderbares leisteten. Nach einem französischen Geschichtsschreiber warf unter Ludwig XI. Ein Mörser eine Bombe, zwar nur von 500 Pfund, aber sie flog von der Bastille, einem Ort, wo die Gescheiten von den Narren eingeschlossen wurden, bis nach Charenton, wo die Narren von den Gescheiten eingesperrt werden.«
»Sehr gut«, sagte J.T. Maston. »Was haben wir seitdem Neues? Die Armstrong-Kanonen werfen 500 Pfünder, Rodmans Kolumbiade-Projektile von 0,5 Tonnen. Es scheint demnach, die Projektile haben an Tragweite gewonnen, an Gewicht verloren. Wenn wir nun unsere Bemühungen nach dieser Seite hinrichten, müssen wir dank dem Fortschritt der Wissenschaft es dahin bringen, das 10-fache Gewicht der Kugel Mehmets, des Eroberers und der Malteser zu erzielen.«
»Offenbar«, erwiderte der Major, »aber welches Metall denken Sie für das Projektil zu verwenden?«
»Gusseisen, ganz einfach«, sagte General Morgan.
»Pfui, Gusseisen«, rief Maston mit tiefer Verachtung, »das ist doch zu gemein für eine Kugel, die den Mond erreichen soll.«
»Lassen wir die Übertreibungen, mein ehrenwerter Freund«, erwiderte Morgan, »Gusseisen genügt.«
»Nun«, fuhr der Major Elphiston fort, »dann wird, weil das Gewicht der Kugel im Verhältnis zu ihrem Umfang steht, eine Kugel von Gusseisen mit einem Durchmesser von 9 Fuß immer noch ein furchtbares Gewicht haben.«
»Ja, wenn sie massiv, nicht aber wenn sie hohl ist«, sagte Barbicane.
»Hohl? Also eine Haubitzgranate,
in die man Depeschen stecken kann und Proben von unseren Produkten?«
»Ja, eine Haubitzgranate«, erwiderte Barbicane, »muss es unbedingt sein. Eine massive von 108 Zoll würde über 200.000 Pfund wiegen, ein offenbar zu beträchtliches Gewicht. Doch da man dem Geschoss eine gewisse Festigkeit verleihen muss, so schlage ich vor, ihm ein Gewicht von 5.000 Pfund zu geben.«
»Wie dick sollen denn die Wände sein?« fragte der Major.
»Den üblichen Berechnungen nach«, versetzte Morgan, »verlangt ein Durchmesser von 108 Zoll mindestens 2 Fuß dicke Wände.«
»Das wäre viel zu viel«, erwiderte Barbicane.
»Bemerken Sie wohl, es handelt sich hier nicht um eine Kugel, die Panzerplatten durchbohren soll. Die Wände brauchen nur genügend stark zu sein, um dem Druck des Pulvergases widerstehen zu können. Das Problem ist somit, wie dick müssen die Wände einer Hohlkugel aus Gusseisen sein, die nur 20.000 Pfund wiegen soll.
Unser geschickter Konstrukteur, der wackere Maston, wird uns unverzüglich belehren können.«
»Nichts ist leichter«, versetzte der ehrenwerte Sekretär des Komitees. »Die Wände brauchen kaum 2 Zoll dick zu sein.«
»Sollte das ausreichen?« fragte der Major mit zweifelnder Miene.
»Nein«, sagte der Präsident, »sicherlich nicht.«
»Nun, was ist dann zu tun?« fuhr Elphiston etwas verlegen fort.
»Wir nehmen ein anderes Metall.«
»Was denn?«
wollte der Major wissen.
»Aluminium«, antwortete Barbicane.
»Aluminium?« riefen die 3 Kollegen des Präsidenten.
»Ganz gewiss, meine Freunde. Sie wissen, dass es einem berühmten französischen Chemiker Henri Saint-Clair de Ville im Jahre 1854 gelungen ist, Aluminium in größerem Umfang herzustellen. Dieses wertvolle Metall ist weiß wie Silber, unverwüstlich wie Gold, zäh wie Eisen, schmelzbar wie Kupfer und leicht wie Glas. Es ist einfach zu bearbeiten, in der ganzen Natur sehr verbreitet, denn es bildet die Basis der meisten Gesteine. Es ist dreimal leichter als Eisen und scheint ganz dazu geschaffen, unserem Projektil den geeigneten Stoff zu liefern. »Es lebe das Aluminium«, rief der Sekretär des Komitees stürmisch, wie immer, wenn er sich für etwas begeisterte. »Aber lieber Präsident«, fragte der Major, »ist das Aluminium nicht sehr teuer?« »Das war es anfänglich«, erklärte Barbicane. »Als man es entdeckte, da kostete das Pfund 260 bis 280 Dollar. Später sank es auf 27 Dollar und nun gilt es nur noch 9 Dollar.« »Aber 9 Dollar das Pfund«, erwiderte der Major, der nicht leicht zu überzeugen war, »ist doch immer enorm teuer.« »Aber, lieber Major, nicht mehr unerschwinglich.« »Wie schwer wird dann das Projektil sein?«, fragte Morgan. »Ich will Ihnen das Ergebnis meiner Berechnungen sagen«, erklärte Barbicane. »Eine Kugel von 108 Zoll Durchmesser und 12 Zoll Dicke würde in Gusseisen 67.440 Pfund wiegen. Aus Aluminium gegossen würde ihr Gewicht auf 19.250 Pfund herabsinken.« »Vortrefflich«, rief Maston. »Das passt ja in unser Programm.« »Vortrefflich! Vortrefflich«, entgegnete der Major. »Aber wissen Sie nicht, was bei einem Preis von 9 Dollar per Pfund das Projektil kosten wird?« »173.250 Dollar, ich weiß es genau. Aber haben Sie keine Befürchtungen, meine Freunde, an Geld wird es für unser Unternehmen nicht fehlen. Ich stehe dafür ein.« »Es wird in unsere Kassen regnen«, stimmte J.T. Maston bei. »Nun, was halten Sie vom Aluminium?«, fragte der Präsident. »Angenommen«, riefen sie einstimmig. »Auf die Form des Projektils kommt es wenig an«, fuhr Barbicane fort, »weil dasselbe, wenn es einmal über der Atmosphäre ist, sich im leeren Raum befindet. Ich schlage also eine Kugel vor, die sich nach Belieben um sich selbst drehen kann.« So endete die erste Sitzung des Komitees. Die Frage des Projektils war endgültig entschieden und J.T. Maston war hocherfreut bei dem Gedanken, eine Kugel aus Aluminium abzuschießen, was den Seleniten eine recht hübsche Idee von den Erdbewohnern geben dürfte. Geschichte der Kanone. Die in der ersten Sitzung gefassten Beschlüsse erregten großes Aufsehen. Manche ängstlichen Leute erschraken ein wenig beim Gedanken, eine Kugel von 20.000 Pfund durch den Raum zu schleudern. Man fragte sich, welche Kanone jemals imstande wäre, einer solchen Masse eine hinreichende Anfangsgeschwindigkeit zu geben. Das Protokoll der zweiten Komiteesitzung sollte diese Frage endgültig beantworten. Am folgenden Abend nahmen die vier Mitglieder des Gun Club abermals von neuen Bergen von Sandwiches am Ufer eines Ozeans von Tee Platz. Die Beratung begann sogleich, diesmal ohne einleitende Vorrede. »Liebe Kollegen«, sagte Barbicane, »wir haben uns nun mit der zu konstruierenden Maschine zu beschäftigen, mit Länge, Form, Zusammensetzung und Gewicht. Möglich, dass wir auf riesige Dimensionen kommen, aber so groß auch die Schwierigkeiten sein werden, unser technisches Genie wird sie leicht überwinden. Hören Sie mich also an und verschonen Sie mich nicht mit kritischen Einwänden. Ich fürchte Sie nicht.« Diese Erklärung wurde mit beifälligem Gemurmel aufgenommen. »Halten wir fest«, fuhr Barbicane fort, »an welchem Punkt unsere gestrige Beratung angelangt war. Es stellt sich uns nun die Aufgabe, einer Hohlkugel von 108 Zoll Durchmesser und 20.000 Pfund Gewicht eine Anfangsgeschwindigkeit von 12.000 Yard in der Sekunde zu geben.« »Das ist in der Tat ein Problem«, bestätigte der Major Elphiston.
Wenn also, fuhr Barbicane fort, ein Projektil in den Raum hinausgeschleudert worden ist, was geht dann vor? Es ist der Einwirkung dreier voneinander unabhängiger Kräfte ausgesetzt, dem Widerstand der Umgebung, der Anziehung der Erde und der eigenen Triebkraft. Betrachten wir diese drei Kräfte näher. Der Widerstand der Umgebung, das heißt der Luft, wird unbedeutend sein. In der Tat erstreckt sich die Atmosphäre der Erde nur auf 40 Meilen. Bei einer Geschwindigkeit von 12.000 Yard wird das Projektil sie in 5 Sekunden durchqueren, was so kurz ist, dass wir den Widerstand der Umgebung kaum zu berücksichtigen brauchen. Nehmen wir sodann die Anziehungskraft der Erde, das heißt die Schwere der Kugel. Wir wissen, dass diese Schwerkraft im umgekehrten Verhältnis des Quadrats der Entfernung abnimmt. Die Physik lehrt uns nun Folgendes: Wenn ein sich selbst überlassener Körper auf die Oberfläche der Erde fällt, so legt er in der ersten Sekunde 15 Fuß zurück. Und wenn derselbe Körper in einer Entfernung von 257.542 Meilen, mit anderen Worten in die Entfernung des Mondes versetzt ist, so beträgt sein Fall in der ersten Sekunde noch etwa 1 Millimeter. Das ist beinahe völlige Ruhe. Es handelt sich also darum, diese Widerstandskraft nach und nach zu überwinden. Wie erreichen wir das? Durch die treibende Kraft. Daran liegt eben die Schwierigkeit, pflichtete der Major bei. Jawohl, darin, fuhr der Präsident fort. Aber wir werden sie überwinden, denn diese treibende Kraft, die wir brauchen, ergibt sich aus der Länge des Geschützes und aus der Menge des verwendeten Pulvers, die ihrerseits von der Widerstandskraft des Geschützes abhängt. Beschäftigen wir uns also heute mit den Dimensionen, welche man der Kanone geben muss. Wohlverstanden, hinsichtlich der Widerstandskraft sind uns kaum Grenzen gesetzt, da das Geschütz an Ort und Stelle bleibt. »Das ist alles sonnenklar«, warf der General ein. »Bisher«, sagte Barbicane, »gingen unsere längsten Kanonen, die enormen Kolumbiaden, nicht über 25 Fuß hinaus. Wir werden daher unserer Kolumbiade Dimensionen geben müssen, die manche Leute in Erstaunen versetzen werden.« »Ja, ganz gewiss«, rief Maston. »Ich für meinen Teil verlange eine Kanone, die mindestens 1/2 Meile lang ist.«
1/2 Meile?
Riefen der Major und der General.
Ja, 1/2 Meile, und das wird noch um die Hälfte zu kurz sein.
Aber Maston, protestierte Morgan,
Sie übertreiben.
Gar nicht,
entgegnete der heißblütige Sekretär, und ich weiß wahrhaftig nicht, weshalb Sie mich der Übertreibung beschuldigen,
weil Sie zu weit gehen.
»Wissen Sie, mein Herr«, versetzte Maston mit stolzer Miene, »dass ein Artillerist wie eine Kugel niemals zu weit gehen kann?«
Da die Unterredung persönlich wurde, legte sich der Präsident ins Mittel. »Seien wir ruhig, Freunde, und überlegen wir.« Es muss offenbar eine Kanone mit langem Lauf sein, weil die Länge des Rohrs die Spannkraft des unter dem Projektil angesammelten Gases vermehren wird, aber man braucht gewisse Grenzen nicht zu überschreiten.
»Ganz recht«, sagte der Major.
»Welche Regeln befolgt man gewöhnlich?« Üblicherweise ist eine Kanone 20 bis 25 Mal länger als der Durchmesser der Kugel und sie wiegt 235 bis 240 Mal so viel als diese.
»Das genügt nicht«, rief Maston ungestüm.
»Zugegeben, mein werter Freund, und in der Tat würde diesem Verhältnis nach ein Projektil von 9 Fuß Durchmesser und 20.000 Pfund eine Kanone von nur 225 Fuß Länge und 7.200.000 Pfund Gewicht erfordern.«
»Lächerlich«, rief Maston, »ebenso gut nehme man eine Pistole.«
»Dieser Meinung bin ich auch«, sagte Barbicane. »Deshalb beabsichtige ich, diese Länge vierfach zu nehmen und eine 900 Fuß lange Kanone zu bauen.« Der General und der Major machten einige Einwendungen, aber dennoch wurde dieser Vorschlag vom Sekretär des Club lebhaft unterstützt, definitiv angenommen.
Hurra! Hurra! Rief Maston. Da haben wir unsere Kanone.
Noch nicht, unterbrach Barbicane, indem er seinen ungeduldigen Freund mit der Hand beschwichtigte.
Und warum?
Weil wir ihre Form noch nicht beraten haben.
Soll es eine Kanone, eine Haubitze oder ein Mörser sein?
Eine Kanone, antwortete Morgan.
Eine Haubitze, entgegnete der Major.
Ein Mörser, rief Maston. Es wollte sich eben ein neuer lebhafter Streit entspinnen, da jeder seine Lieblingswaffe anpries, als der Präsident ihn kurz abschnitt.
Meine Freunde, sagte er, ich will sie alle zufriedenstellen. Unsere Kolympiade wird die drei Modelle in sich vereinen. Eine Kanone wird sie sein, weil ihre Pulverkammer denselben Durchmesser wie ihr Lauf haben wird. Eine Haubitze, weil sie eine Hohlkugel schleudert, und ein Mörser, weil sie in einem Winkel von 90 Grad aufgeprotzt sein wird und dem Projektil ihre ganze angestaute Triebkraft mitteilen kann, denn durch die feste Verankerung im Boden wird jeder Rückstoß unmöglich.
Angenommen, angenommen,
stimmten die Mitglieder des Komitees bei.
Eine simple Frage, sagte Elphiston. Wird die Haubitzen-Mörserkanone gezogen sein?
Nein, antwortete Barbicane, nein, wir bedürfen einer enormen Anfangsgeschwindigkeit. Und Sie wissen wohl, dass die Kugel aus den gezogenen Kanonen weniger rasch herausfährt als aus denen mit glattem Lauf.
Endlich haben wir es, wiederholte Maston.
Noch nicht ganz, erwiderte der Präsident.
Und warum?
Weil wir noch nicht wissen, aus welchem Metall sie bestehen soll.
Das müssen wir sogleich beschließen.
Soeben wollte ich einen Vorschlag machen. Die vier Komiteemitglieder verschlangen jeder ein Dutzend Sandwiches, nebst einigen Tassen Tee, dann begann die Beratung von Neuem.
»Meine wackeren Kollegen«, sagte Barbicane, »unsere Kanone muss in hohem Grad zäh und äußerst hart sein. Sie darf bei der Hitze nicht schmelzen und muss der Einwirkung von Säuren standhalten.«
»Kein Zweifel in dieser Hinsicht«, stimmte der Major bei. »Und da wir eine sehr beträchtliche Quantität Metall brauchen, so wird uns die Wahl nicht schwer.«
»Nun, dann schlage ich vor«, sagte Morgan, »für unsere Kolympiade die beste bis jetzt bekannte Metallmischung zu nehmen. 100 Teile Kupfer, 12 Zinn und 6 Messing.«
»Meine Freunde«, sprach der Präsident,
»ich gebe zu, dass diese Zusammensetzung vortreffliche Resultate geliefert hat, aber im gegebenen Fall würde sie zu kostspielig und sehr schwierig anzuwenden sein. Ich denke daher, man muss einen trefflichen, aber billigen Stoff wie Gusseisen wählen, meinen Sie nicht, Major?«
»Dennoch, Gusseisen zerspringt leicht«, erwiderte Morgan.
»Ja, aber es hat auch große Widerstandskraft. Übrigens will ich dafür einstehen, dass es uns nicht zerspringen wird.«
»Es kann auch einem wackeren Mann etwas zersprengen«, entgegnete Maston bedeutsam.
»Unstreitig«, gab Barbicane zu. »Ich möchte also unseren würdigen Sekretär bitten, das Gewicht einer Kanone von Gusseisen auszurechnen, die 900 Fuß lang ist, einen inneren Durchmesser von 9 Fuß und 6 Fuß dicke Wände hat.«
»Und was wird sie kosten, das Pfund zu 2 Cent?«
2.510.701 Dollar.
Maston, der Major und der General blickten mit besorgter Miene auf Barbicane.
»Nun gut, meine Herren«, sagte der Präsident, »ich wiederhole Ihnen, was ich gestern sagte. Seien Sie unbesorgt. An Millionen wird es uns nicht mangeln.«
Auf diese Versicherung seines Präsidenten ging das Komitee auseinander, nachdem es den folgenden Abend für die dritte Sitzung bestimmt hatte.
Rufus Beck mit dem dritten von 10 Auszügen aus dem Roman »Von der Erde zum Mond« von Jules Verne in der Übersetzung von William Matheson. Eine Produktion von NDR Kultur 2004. Das Buch ist im Diogenes Verlag erschienen. Diese Folge finden Sie online bei uns für 7 Tage, ndr.de/kultur und in unserer NDR Kultur App. Morgen um 8:30 geht's weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Juliette Groß. Der Städte- und Gemeindebund fordert eine schnelle Reform der Schuldenbremse. Das Geld sei notwendig, um in Kitas, Schulen oder Straßen zu investieren. Aus Berlin, Birte Sönnigsen.
Der Städte- und Gemeindebund fordert neben einem Sondervermögen für Sicherheit und Verteidigung auch mehr Geld für die Infrastruktur. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther von der CDU spricht sich ebenfalls für eine Reform der Schuldenbremse aus. Zusätzlich fordert er ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr. Das brauche es auf jeden Fall. Europa müsse verteidigungsfähig sein, sagte Günther dem Nachrichtenmagazin Politico. Der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz hat einer schnellen Reform der Schuldenbremse eine Absage erteilt. Gespräche gibt es laut Merz über ein neues Sondervermögen für die Bundeswehr. Sowohl für die Reform der Schuldenbremse als auch für ein neues Sondervermögen ist eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag nötig.
Nach der Bundestagswahl kommen heute